Heute bei «Apropos» ein veganer Bauernhof.
Ja, jetzt haben wir heute auch die letzte Säule zum Metz gebracht, die wir begreifen. Das nicht, das hat bei uns Abfall gefressen. Klar haben wir dem auch noch Getreide gegeben, aber das begreife ich einfach nicht.
Seit Jahren, ja eigentlich seit Jahrzehnten, betreibt die Familie Bauern im Kanton Bern auf ihrem Bauernhof Fleisch- und Milchwirtschaft. Schweinsgnetzel, Brotwürst, Rindsragu, Antgott, Trockenfleisch, Milch und Joghurt und Käse. Alles konnte man in diesem Hofladen kaufen. Unser Reporter, Christoph Gertsch, hat es geliebt. Fast jede Woche ist er mit seiner Familie auf einen Bauernhof gefahren und hat Schweinsgnetzel, Brotwürst, Milch und Joghurt und Käse eingekauft. Bis ihm an einem Tag ein Zettel in die Hand gedrückt worden ist. Auf dem Weg zum Lebenshof, hat es auf dieser Broschüre geheissen. Die Familie macht aus ihrem Betrieb einen veganen Bauernhof. Wie bitte? Hat Christoph Gertsch gedacht und hat sich mit der Familie Bauern an den Tisch gesetzt.
Aber ist gut, ja, lieber Herr.
Hat die letzte Zahl diese Woche jetzt noch?
Heute?
Heute? Ist sie schon weg?
Das ist extrem, was er macht. Das ist extrem. Und dann ist es ein finanzielles Risiko. Das kommt dazu her. Also ein riesiges finanzielles Risiko ist das.
Da sind viele Probleme, aber wir können nicht alles lösen. Wir können einfach das, was wir hier mit Möglichkeiten haben,
was er dort erfahren hat, das hat er für das Magazin aufgeschrieben und uns erzählt es heute im Studio. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion der Media. Hallo Christoph.
Hallo Philipp.
Hallo Christoph.
Hallo.
Hi.
Hi. Christoph. Deine Geschichte fängt an in Liebiwil. Wo ist das?
Das ist dort ein bisschen so, wie es tönt. Das ist wirklich ein lieblicher Ort, ein lieblicher Wil, ein bisschen ausserhalb von Könitz. Wer Könitz nicht kennt, das ist ein bisschen ausserhalb von Bern. Also ein bisschen ausserhalb von Bern, das Liebiwil. Dort hat es ein paar Höfe und einer davon ist der von Burrens. Es ist nicht ein besonders grosser, es ist etwa 16 Hektar Ackerfläche. Man hat mir gesagt, dass das eher an der unteren Grenze ist von so einem Bauernhof. Und das ist wirklich ein Paradies. Also ich weiss noch, wo wir zuerst, ein paar Jahre her, als ich zuerst mal mit meiner Familie dorthin bin, ein bisschen aus Bern raus, Bern ist jetzt auch nicht eine Grossstadt und gleich ist es wie so eine total andere Welt, wo man dort eintaucht. 20 Autominuten außerhalb von Bern, es hat Tiere auf dem Hof, man kann die streicheln, es wachsen Blumen, es schmeckt irgendwie nach Brot aus der Bäckerei. Dann, wo wir dorthin sind, hat der junge Bauer, den wir dann noch nicht kennt haben, gekäset. Es ist alles wunderschön und man kann das alles auch noch einkaufen.
Mhm. Du bist regelmässig dort gewesen, hast eben eingekauft.
Wir sind seitdem fast jede Woche dorthin gegangen, es war ein Ritual und haben dort oft mehrere Stunden verbracht. Also die Kinder konnten Tiere streicheln, wir konnten Tiere futtern und wir konnten auch einkaufen, auch das Fleisch von diesen Tieren. Da bist du?
Ja, hallo.
Hi, Rudi.
Hi.
Hi. Ich komme auch noch zu euch, Scheiss.
Ja.
Wer wohnt auf diesem Bauernhof?
Das sind vier Generationen. Das ist der Fritz, der Urgrossvater, dann sind die Grosseltern Heidi und Rudi, die haben den Hof bis vor vier Jahren geführt. Und dann sind die Christin und der Tobias, die den Hof jetzt übernommen haben, und ihre Kinder, die sind zwei Jahre und neun Monate alt.
Die Hauptdarsteller von deiner Geschichte sind Christine und Tobias und ihre Kinder. Kannst du uns bitte etwas über sie erzählen?
Da sind viele Probleme, aber wir können nicht alles lösen. Wir können einfach das, was wir hier mit Möglichkeit haben, wir jetzt verbessern für uns.
Der Sohn der Familie, das ist der Tobi. Er ist der Sohn von Rudi und von Heidi. Eines von drei Kindern, die zwei haben. Die Heidi hat mir erzählt, dass sie ein verträumtes Kind war. Hat zum Beispiel, das ist eine Geschichte, die sie mir erzählt hat, hat immer Küngel gehabt. So wie früher schon sein Vater wie der Rudi. Nur hat der Vater die Küngel gehabt, um sich einen Metzger verkaufen irgendwann und so ein Sackgeld zu verdienen. Und der Tobi hat Küngel gehabt, einfach weil er Küngel gerne hat. Es ist mal, Heidi hat sich dann manchmal gefragt, was sie, irgendetwas muss man ja mit diesen Küngeln machen, weil sie gross sind und sie immer mehr werden. Und hat dann mal einen gemetzelt und hat den Kind serviert als Bulle. Sie hat schon geahnt, dass sie es dem Tobi auch nicht verraten kann, dass es sein Küngel ist. Und er hat es aber gemerkt und ist mega hässig geworden und hat sich natürlich stur geweigert, irgendetwas noch mehr zu essen von diesem Küngel. Und eigentlich war immer klar, dass er den Hof übernimmt. Die anderen zwei Kinder wollten das nicht. Er war der Einzige, der an diesem Interesse hatte. Und Ende 2019 war es so wie. Er hat die Verantwortung über den Hof übernommen. Und in dieser Zeit hat er Christine lernen kennen, seine heutige Frau. Sie hat sich getroffen über ein Inserat beim Schweizer Bauer. Sie ist auf einem Hof aufgewachsen, im Solothurnischen, hat aber der Köchin gelernt und noch BWL studiert. Und zu der Zeit, als sie ihn lernen kennen, hat sie in Bern auf einem Büro gearbeitet.
Und heute führen sie ihren Hof zusammen?
Heute führen sie ihn zusammen.
Ich habe am Anfang erzählt, dass du gehst regelmässig einkaufen und eines Tages hast du eine Broschüre in die Hand gedrückt bekommen. Darauf hat es geheißen, auf dem Weg zum Lebenshof. Was ist ein Lebenshof?
Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gehört. Ich war ein bisschen beruhigt und erfahren, dass es ein relativ neues Konzept ist, dass ich vielleicht auch noch nicht davon gehört habe. Es gibt ein paar Dutzende solche Höfe in der Schweiz, auch eher kleinere. Es gibt einen bekannten, das ist der Hof Narr im Zürcherischen Eck, wo jemand schon mal in den Medien war. Ein Lebenshof ist ein Ort, wo Nutztiere nicht mehr Nutztiere sind, also wo Nutztiere quasi zu Wegbegleiter werden, wo eine Kuh kann dort mit den Menschen zusammenleben, so wie wir bis jetzt mit Katzen und Hunden zusammengelebt haben. Die meisten von diesen Lebenshöfen finanzieren sich wahrscheinlich hauptsächlich über Spenden, also man kann so Patenschaften auf die Tiere machen. Und das werden die Bauern sicher auch versuchen. Die werden auch versuchen, dass sie sich die ein oder andere Kuh so über Menschen finanzieren können, die das gut finden, dass sie das machen. Aber im Unterschied zu vielen Lebenshöfen oder noch so einer Unterform sind die Gnadenhöfe. Im Unterschied zu vielen Lebenshöfen werden sie weiteren Ackerbau betreiben bzw. den Ackerbau ausbauen und sie werden investieren in pflanzliche Landwirtschaft und wollen in diesem Bereich lernen und vorankommen, weil was sie wirklich wollen, ist ihren Hofladen weiterbetreiben. Also sie funktionieren seit 20 Jahren, haben sie 100% Direktvermarktung quasi, also dass sie alle Sachen, die sie produzieren, auch selber verkaufen und das wollen sie, so wollen sie weiter funktionieren, einfach mit veganen Produkten.
Mhm.
Ganz Anfang ist vielleicht, seit wir selber Kind haben.
Das ist jetzt 2 Jahre, aber, gell?
Ja, es hat vielleicht jetzt ein bisschen Studieren angefangen.
Vielleicht das ist eine recht drastische Entscheidung, wenn man sich nachher vornimmt, eben einen Lebenshof zu machen. Wie es zu diesem Entscheid gekommen ist, das tust du in deinem Text sehr anschaulich beschreiben. Kannst du uns auch noch mal erzählen?
Ich glaube, ja, es ist wirklich ein drastischer Entscheid. Man kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wenn du als Bauernsohn, der auf einem Bauernhof, der über 100 Jahre Nutztier gehalten hat, um die Tiere zu töten, wenn du zum Schluss kommst, ich will kein Tier mehr töten. Und beim Tobias Born war es so, es war ihre Nacht im Sommer von einem Jahr, wo der Tobi Born in seinem Schlafzimmer gestanden ist, in Liebewil, und sein Baby in den Armen gewiegt hat und alles war ruhig gewesen. Ausser dass er ein Rufen gehört hat aus dem Stall. Ein Rufen vor einer Kuh. Und es war eigentlich nicht ein Rufen, es war wirklich ein Schreien. Und die Kuh die hat nach ihrem Kalb geschrien, wo er ihr weggenommen hat.
Nein, mich hat einfach immer gestört, das Tier zu trennen. Oder das Kalb zu trennen. Noch was schlimmer ist, nicht mit 5 Monate alt das Kalb zu trennen. Dann haben wir eigentlich auch von hinten, ja, das ist auch nicht.
Also, aber sie hat es beschrieben, sie hat es gehört, sie hat es bis dahin gehört.
Ja, die hat es gerne eine Woche lang.
Mhm.
Kurz vorher hat er die Mutter-Kalbhaltung eingeführt. Das gilt so als die natürlichste Form der Kälberhaltung. Das ist, wenn man das Kalb nicht nach ein paar Tagen, wie man es normalerweise macht, vor Kuh trennt, sondern erst etwa 6 Monate nach der Geburt. Es ist allerdings so nicht besonders ökonomische Form der Kälberhaltung. Darum ist sie selten, weil das Kalb in dieser Zeit von Muttermilch trinkt. Und er hat gedacht, er macht mit dem eigentlich etwas Gutes, auf die Mutter-Kalbhaltung umzustellen. Weil er gedacht hat, da haben sie ein bisschen mehr Zeit zusammen, Kalb und Mutter. Und was er aber gemerkt hat, ist, dass der Schmerz bei der Mutter, wenn man das Kalb 6 Monate später wegnimmt, viel grösser ist, als wenn man es nach ein paar Tagen wegnimmt. Und das hat er gehört und hat immer wieder das Schreien gehört. Er hat mir erzählt, dass die teilweise eine Woche lang nach ihrem Kalb schreien, wenn man es weggenommen hat. Und er hat jetzt sein Kind in den Armen und hört gleichzeitig die Mutterkuh im Hintergrund schreien und fragt sich, warum tue ich dieser Mutterkuh das an? Warum nehme ich dieser ihr Kind weg? Ich selber würde ja nie und nimmer mein Kind schon gar nicht nach 6 Monaten weggeben.
Das ist viel schlimmer als bei Geburt.
Bei Geburt mögen sie auch?
Nein.
Nicht?
Nein. Dann ist einfach, du siehst nicht so das kleine Kälbchen allein irgendwo in einem Chrome liegen. Und das dauert, das ist das, was schlimm ist.
Mhm.
Aber nach 5 Monaten ist zwar nicht das Kalb schon grösser, ist nicht mehr herzig, aber die Kuh mögen, mal es mögen.
Mhm.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er keine Mühe mit Fleisch und Fleisch essen und Fleisch produzieren, oder?
Nein, er hatte nicht Mühe. Er hat viel Fleisch gegessen. Es war ja da. Er kam am Abend vom Feld und hat in die Tiefgefrierer gelangt und hat 2 Bratwürste vorgenommen. Es kann schon sein, dass es irgendwo schon da war, ein Unwohlsein. Eben die Geschichte mit den Küngeln. Ich glaube schon, dass das irgendwo vielleicht was passiert nicht von heute auf morgen. Und gleich für ihn fühlt es sich ein bisschen so an, von heute auf morgen mit dem Moment dort in der Nacht. Aber nein, vorher ist er, wie wir alle, muss man letztlich sagen, und sicher wie Landwirtinnen und Landwirte halt in der Realität aufgewachsen. Er ist so gross geworden, wir halten Nutztier, wir schauen zwar gut zu ihnen, wir schauen, dass sie nicht krank werden, wir schauen, dass sie eine gute Zeit haben, zumindest jetzt auf diesem Hof ist es so, solange dass sie leben, aber am Schluss gehen sie auf den Schlachthof.
Mhm. Er steht in diesem Schlafzimmer, sein Buschi in seinen Armen, tut sich entscheiden dafür, dass er es jetzt gesehen mit der Fleischwirtschaft. Was macht er denn als erstes, wenn man so eine Entscheidung getroffen hat?
Er ist zuerst, so hat er mir das erzählt, zuerst ins Bett gelegen und eingeschlafen, nicht wahnsinnig gut eingeschlafen. Und hat sich dann am Tag darauf auch nicht besonders gut auf die Arbeit konzentrieren können. Und am Abend hat er dann mit der Christine geredet, mit seiner Frau.
Und dann hat er mir das gesagt und dann habe ich so, so ein bisschen getüpft oder ich weiß auch nicht.
Die Christine hat dort so etwas erzählt, was ich sehr gut nachvollziehen konnte. Sie hat sich irgendwo angegriffen gefühlt. Also sie hat es zwar schön gefunden, dass ihr Mann erzählt, wie es ihm geht. Und dass sie hat, glaube ich, die Idee von Anfang an schön gefunden und gleichzeitig hat sie sich irgendwo angegriffen. Gefühlt in ihrem Lebensstil. Also sie hat ja selber Fleisch gegessen, sie hat gerne Fleisch gekocht als Köchin, sie ist selber auf einem Hof mit Nutztieren gross geworden. Also die Idee hat ihr gefallen, sie hat aber wie gleichzeitig hat sie gesagt, können wir schon machen, veganen Bauernhof, wegkommen von Fleischproduktion, aber lass es doch ein paar Jahre Zeit geben. Sie hat das vielleicht, in dem Moment hat sie gesagt, wir müssen der Kundschaft ein bisschen Zeit geben, vielleicht hat sie auch ein bisschen an sich selber gedacht. Also es ist, glaube ich, ein grosser Entscheid.
Aber es ist schneller gegangen, oder?
Es ist nicht lang gegangen. Ich glaube, der Tobias hat in dem Moment gesagt, okay, machen wir, lassen wir uns ein paar Jahre Zeit. Und ein paar Wochen später ist aber sie auf ihn zugekommen und hat gesagt, nein, komm, ich glaube, wir müssen es jetzt machen.
Wir lassen ganz schnell ein paar Bauern auf ihrem Bauernhof und werden allgemeiner. Kannst du mir sagen, wie viel Fleisch heute in der Schweiz konsumiert wird?
Ich finde das recht unglaublich. Ich habe mir wirklich keine Vorstellung gemacht. Ist auch ein bisschen beschämend, muss ich sagen, für das ich so selbstverständlich selber auch Fleisch konsumiere. Es hat mich wirklich überrascht, als ich die Zahlen recherchiert habe. Es ist ja, ich weiss, wir sind jetzt beide in einem eher städtischen Umfeld daheim. Wir haben vielleicht in unserem Umfeld Leute, die nicht mehr Fleisch essen oder die weniger Fleisch essen, die sogar Veganer, Veganerinnen sind. Also wir könnten vielleicht noch so zum Eindruck kommen, dass das irgendwie massiv abgenommen hat, schon der Fleischkonsum. Ist aber eigentlich nicht so, beziehungsweise es hat schon in den letzten Jahrzehnten ist es ein bisschen weniger geworden, aber in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt ist der Rückschritt nur noch unmerklich gewesen. Und heute sind wir so bei einem Pro-Kopf-Konsum von 51 Kilo pro Jahr. Das heisst, pro Person pro Jahr 51 Kilo, das ist pro Woche fast ein Kilo Fleisch. Das ist Fisch und Meerestiere sind da noch nicht mitgezählt. 1 Kilo Fleisch pro Woche, das sind 5 Entrecote pro Woche, pro Person. Hättest du das gedacht?
Nein.
Und jetzt überleg mal, wie viele tote Tiere das sind. Das hat mich noch gerade mal umgehauen, als ich das herausgefunden habe. Ich habe mir nicht irgendeine Zahl vorgestellt, aber als ich es gelesen habe, habe ich es noch gerade mal wirklich Wahnsinn gefunden. Es sind 85 Millionen tote Tiere pro Jahr, allein für den Schweizer Markt. Wenn du das wieder auf pro Kopf abrechnest, auf wie viele Bewohnerinnen und Bewohner es in der Schweiz gibt, sind es 10 tote Tiere pro Person und pro Jahr. Und das hier, das ist auch noch bemerkenswert. Also wenn man sagt, der Fleischkonsum ist ein bisschen zurückgegangen, auch in den letzten 10 Jahren immer noch. Was nicht ist zurückgegangen, beziehungsweise sogar massiv zugenommen hat, ist das Töten. Und zwar, weil der Schweins- und Rindfleischkonsum zwar ein bisschen zurückgegangen ist, aber der Bullenkonsum nicht. Wir töten heute 22 Millionen Tiere mehr pro Jahr als noch vor 10 Jahren.
85 Millionen tote Tiere für den Schweizer Markt. Wie viele von denen sind aus der Schweiz selber?
Von allen Tieren, die in der Schweiz gegessen werden, werden ein bisschen mehr als 80% in der Schweiz getötet. Gerade ist bekannt worden, dass die Migros im Friburgischen einen neuen Schlachthof planen, mit einer, ein unglaubliches Wort, mit einer Schlachtkapazität von 40 Millionen Hühnern pro Jahr. Das wären pro Minute 76 Hühner.
Hm. Ein Thema, das immer wieder besprochen wird, wenn es um einen Fleischkonsum geht, ist die Klimabilanz. Die ist ja nicht so gut, oder?
Die ist katastrophal, kann man sagen. Also die negativen Einflüsse von unserem Fleischkonsum auf die Klimaerwärmung sind gewaltig. Erstens, das kennt man vielleicht noch, Mastrinder und Milchkühe, die beim Wiederkäuen Methan ausstoßen. Methan ist wie CO2 ein Treibhausgas und beeinflusst den Treibhauseffekt. Nur noch viel extremer, weil Methan viel schädlicher ist als CO2. Und dann noch, was man vielleicht nicht so weiss, auch problematisch an der Nutztierhaltung ist die Ernährung von Nutztieren ebenfalls sehr klimaschädlich. Und zwar, weil man, musst du dir vorstellen, man nimmt pflanzliche Kalorien zum tierischen Organismus im Leben behalten, über Monate, teilweise jetzt bei Milchkühen über Jahre. Und nur ein Bruchteil von diesen Kalorien, die man dort quasi in das System reintut, kommt am Schluss wieder als tierische Kalorien raus. Also ein Bruchteil natürlich, weil der Grossteil von diesen pflanzlichen Lebensmitteln, die das Nutztier isst, nicht in Muskelmasse verwandelt wird, was wir dann irgendwann könnten essen, sondern einfach in Bewegungsenergie. Und das verschwindet natürlich.
Wie ist auf der anderen Seite? Kannst du uns auch ein paar ähnliche Kennzahlen sagen zum Veganismus in der Schweiz?
Auch wieder etwas, was mich erstaunt hat, wieder aus dem vielleicht so einem Bias unterlegen im städtischen Umfeld. Europaweit sind das offenbar eher hohe Zahlen. Wo wir in der Schweiz haben ja gleich gedacht, dass sie ein bisschen höher sind. Etwa 5% der Schweizer Bevölkerung ernährt sich vegetarisch, aber weniger als 1% ernährt sich komplett vegan. Die grösste Gruppe in diesem kleinen Teil machen Frauen ist dort aus.
Das heisst, 95% von allen Schweizerinnen und Schweizer essen Fleisch.
Essen Fleisch, mehr oder weniger, ja.
Hoi Heidi! Hoi! Hoi Heidi! Soll ich
nochmal
fragen? Da bist du!
Ja, hallo!
Hoi, Rudi! Hoi! Ich komme auch noch zu euch, Scheiss, hä?
Ja. Wir gehen zurück auf den Hof in Liebewil. Du hast uns gesagt, der Tobias und Christine Buren sind nicht die Einzigen, die auf dem Hof leben. Wie reagieren die anderen Generationen auf die Idee reagieren von ihnen?
Ja, sehr unterschiedlich. Also vor allem Heidi und Rudi sehr unterschiedlich. Die Eltern von Tobias. Der Heidi haben sie letzten Herbst, also haben Tobias und Christine, relativ klein davon erzählt, von ihren Plänen. Wahrscheinlich haben sie ein bisschen geahnt, wie sie reagiert und haben auch ein bisschen recht gehabt. Also Heidi, die ist jetzt vielleicht nicht irgendwie himmelhoch jauchzend oder so, aber sie, ich habe das Gefühl, sie findet es nicht so schlecht und sie findet es irgendwie noch so, die Heidi ist so eine Krampferin und gleichzeitig so eine Positive. Also sie findet es irgendwie noch cool, dass die Jungen etwas anderes machen. Und sie lebt selber, sie hat Zöliakie und ist so ein bisschen gezwungen seit ein paar Jahren, eher vegetarisch zu leben, sogar vegan teilweise. Sie kocht zwar Fleisch für die ganze Familie, aber sie hat das jetzt eher cool gefunden, oder würde ich sagen, obwohl sie es vielleicht drückt es nicht so aus, aber sie findet es sehr gut.
Zöliakie ist Getreideunverträglichkeit, oder?
Ist eine Folge von Getreideunverträglichkeit, genau. Und Rudi, der Vater von Tobi, der findet das nicht so gut. Oder er kann es eigentlich nicht verstehen, warum man das machen soll. Und das haben sie irgendwie, der Tobi und Christine, das gespürt. Und haben dort irgendwie haben sich lange nicht getraut, ihm das zu sagen. Zu lange nicht, muss man sagen. Und dann ist es so weit gekommen, dass es hat ihm das Mail gegeben, wo der Tobias irgendeiner Milchwirtschaftsvereinigung geschrieben hat, wo er informiert hat, bei ihnen kommt das letzte Kalb Anfangs 23 auf die Welt. Und wie das auch so ist in der Bauernfamilie, haben die alle die gleiche E-Mail-Adresse, die ganze Familie. Und Rudi hat dort Zugang zu dieser E-Mail und hat die irgendwann gesehen, zufälligerweise, und hat ihre E-Mail erfahren, dass sein Sohn und seine Schwiegertochter kein Nutztier mehr halten in Zukunft. Und hat das natürlich verständlicherweise, muss man sagen, doppelt schlecht aufgenommen. So.
Suboptimal.
Kann man sagen, ja.
Hast du mit ihm über das können reden?
Ich sage immer alle Vornehmen. Ich bin mit allen per Du seit Jahren schon als Kunde von ihnen. Mit ihm er ist ein wahnsinnig zugänglich. Er hat Freude an meinen Kindern. Er kommt auf uns zu, wenn wir auf den Hof kommen als Kunde, Kundin. Aber als ich als Journalist mit ihm wollte, vielleicht wäre es so, wenn ich als Kunde mit ihm darüber reden wollte, es macht vielleicht gar nicht so einen grossen Unterschied. Das Thema fällt ihm wahnsinnig schwer. Das hat er mir dann später erzählt. Er hat schlaflose Nächte, es geht ihm teilweise wirklich nicht gut. Er macht sich Sorgen um die Zukunft vom Hof, er macht sich Sorgen um die Finanzen. Wir kommen da vielleicht noch drauf. Aber dort im Moment, im Frühling, als ich den Tobias und Christine gefragt habe, ob ich sie auf dem Weg begleiten könnte auf dieser Umstellung, habe ich auch ihn gefragt, ob er mit mir reden würde. Er hat einmal gesagt, ja, kannst du kommen, er hat einen Termin abgemacht. Und dann war es wirklich so gewesen, als ich auf den Hof fahre und er mir sieht, herkommen, hat er sich aus dem Staub gemacht. Also ganz offensichtlich hätte er nicht mit mir reden in diesem Moment.
Mhm. Aber beim zweiten Mal hast du mehr Glück gehabt.
Ja, es hat ein zweites Mal gegeben, später im Sommer, ein paar Monate später, als er dann mit mir hergehockt ist.
Ja, und jetzt haben wir heute Morgen die letzte Säule zum Metz gebracht, ich soll begreifen. Das nicht, es hat bei uns Abfall gefressen. Klar, haben wir dem noch Getreide gegeben, aber das begreife ich einfach nicht. Fertig, Schluss. Ich sehe die Richtung. Aber wenn wir auf dieser Welt 50% all zusammen weniger Fleisch essen, dann wäre das ein riesiger Schritt. Und ich begreife nicht, wieso dass man so extrem muss tun. Das begreife ich nicht. Fertig. Ich kann es nicht begreifen. Das ist extrem, was er macht. Das ist extrem. Und dann ist es ein finanzielles Risiko, das kommt dazu her. Also ein riesiges finanzielles Risiko ist das.
Ja. ich kann das alles nachvollziehen. Weißt, also, er ist auf dem Hof aufgewachsen, das ist der Hof von seinem Grossvater. Also sein Urgrossvater hat seinem Grossvater den Hof gekauft. Er hat seinen Grossvater auch bis ans Sterbebett begleitet. Er hat von seinem Vater übernommen, für ihn sein Nutztier, Nutztier. Und ich glaube, es wäre auch, ich muss ja immer sagen, für mich ist das ja eigentlich auch immer noch, ich bin auch Fleischesser, also ich habe das grösste Verständnis für ihn. Und ich verstehe, dass es, ich schreibe das im Text irgendwo, wir sind beide auch in einer Branche tätig, wo viele Umbrüche erfahrt hat in den paar Jahrzehnten, wo wir jetzt drin sind. Wir hätten vielleicht manchmal schon lieber, wenn alles ein bisschen langsamer sich würde verändern. darum, ich kann das total gut nachvollziehen.
Ich bin überzeugt noch, dass der Konsument noch nicht so weit ist. Mhm. Dass er nicht so viele Kunden wird haben, die so denken wie er. Mhm. Und vor dem habe ich Angst. Also, es ist ein riesiges finanzielles Risiko. Mhm. Punkt. Mhm. Statt dass er gesehen hat, ich wirke sukzessiv auf das hin. Mhm. Ich habe nie solche Betriebsumstellungen gemacht. Ein Betrieb entwickelt sich gegen, das sehe ich. Aber einfach Schalter drehen. Mhm. Das geht hier, da kriegen nicht ich einen fertigen Schluss. Verstehe ich nicht.
Was mich ein bisschen überrascht, ist, dass er nicht gleich auch irgendwo ein bisschen sieht, dass er vielleicht auch stolz sein auf seinen Sohn und auf seine Schwiegertochter, weil er schon versteht, dass der Weg, den sie gehen, wahrscheinlich grundsätzlich richtig ist.
Er macht vor allem Sorgen um die Finanzen. Ist denn so ein grosses finanzielles Risiko, die Umstellung?
Das ist wirklich etwas, was man, glaube ich, nicht so sagen kann. Also, der Weg sind einfach noch sehr wenig. Ich habe vorhin gesagt, dass es ein paar Dutzend Lebenshöfe aus der Schweiz gibt, aber viele von denen funktionieren eben ein bisschen anders. Also hier ist ein Lebenshof, der als Hofladen weiterhin funktionieren. Das heisst, sie müssen eigentlich ihre Kundschaft behalten oder vielleicht neue Kundschaft gewinnen. Der Rudi hat mir einmal gesagt, es sei Knochenbüts, Kundinnen zu gewinnen, aber es sei ganz einfach, die wieder zu verlieren. Das hat wahrscheinlich schon etwas. Es ist nicht einfach, Leute zu finden, die ein paar Kilometer dort rausfahren zu ihnen. Da muss schon irgendwie einen Grund bieten. Es ist wie so ein bisschen, sie sagen, Tierproduktion, also Fleisch- und Milchprodukte, hat bis jetzt etwa 25% vom Umsatz ausgemacht. Das heisst, du kannst sagen, die musst du irgendwie ersetzen, beziehungsweise die Rechnung stimmt eben schon nicht. Der Gewinn ist geringer. Also es ist wie, Tierproduktion hat eine relativ geringe Marge, weil du mit wahnsinnig vielen Vorleistungen rein musst. Also eine Kuh zu halten pro Jahr kostet irgendwie 4'000 Franken, wenn du ihn oder Tierarzt und so dazu rechnest. Und der Tobias und Christine sind eigentlich überzeugt, dass der Hof weiterhin finanziell funktionieren kann, dass sie das ersetzen können. Das, was sie müssen, und dass sie aber massiv weniger Kosten werden haben in Zukunft. Sie haben das Gefühl, sie schaffen das. Und Rudi hat einfach das Gefühl nicht. Also er ist wirklich der Typ, der sagt, ich habe das Gefühl, das endet in einem Fiasko, in einem finanziellen. Und der Tobias sagt, ich glaube, es endet nicht in einem Fiasko. Ich glaube, was auch noch ein bisschen, was man dort auch noch muss sehen, der Tobias und Christine, die machen das ja nicht, weil sie sich mehr Umsatz oder mehr Gewinn davon versprechen. Also ihr Beweggrund ist ja nicht das Finanzielle. Ihr Beweggrund ist wirklich, dass sie überzeugt sind, dass sie nicht mehr Tiere töten. Das heisst, der Tobias hat mir früher mal gesagt, wenn das nicht funktioniert, wenn wir in ein paar Jahren merken, wir können das nicht finanzieren, dann müssen wir vielleicht etwas anderes machen. Ich will nicht mehr Tiere töten. Hm.
Mit was weiss ich die 25% genau ersetzen? Haben Sie da schon Ideen?
Ja, sie schlagen da wirklich einen neuen Weg ein. Sie haben natürlich die Erfahrung als Landwirtin und Landwirt, aber die Erfahrung mit ganz vielen explizit veganen Produkten haben sie natürlich noch nicht. Haben sie nicht als Landwirt und auch nicht als Köchin. Das ist jetzt vieles am Probieren. Sie haben das ja zum Beispiel mal Kichererbsen angepflanzt und haben gemerkt, dass es in Liebewil eher zu feucht ist für die Hülsenfrucht. Sie haben Linsen und Süßlupinen gepflanzt und haben sich jetzt, glaube ich, gefreut über einen Ertrag, den es gegeben hat. Sie haben Polenta-Mais versuchen. Sie pröbeln an der Hirsenmilch um. Sie haben ja eigentlich die Anlagen, für Milch zu machen. Christine als Köchin entdeckt neue Rezepte für Chutneys, für Tomatenketchup und für ein, ja, das nicht kennt, Kofu, ein Kichererbsenplätzchen, das offenbar gut ist. Also sie versucht es mit ganz vielen neuen Produkten. Ich als Kunde bin gespannt, mit was sie da vorkommen in den nächsten Monaten.
Interessant an der Angst vom Rudi ist ja, das kann man in deinem Text nachlesen, dass bei ihm selber, dass es auch mal eine schwierige Phase gegeben hat. Das war die Zeit vom grossen Bauernsterben, wo die Bauern immer weniger Geld bekommen haben und dass er selber auch mit Innovation auf das reagiert hat.
Genau, das war Anfang des 90er Jahre, hat das angefangen, wo die Preise für Schweinsfleisch, für Eier, dann auch für Milch immer weiter gesunken sind, wo Bauernhöfe wie zwei Möglichkeiten noch hatten. Entweder sie gehen ein oder sie schliessen sich zu grösseren Betrieben zusammenschliessen. Und sie, die Burrens, Rudi und Heidi Burren, haben sich wie für einen dritten Weg entschieden. Es ist dann ein bisschen propagiert worden von einer Landwirtschaftsschule in der Nähe von Bern. Das ist die Direktvermarktung eben, also der Hofladen, den sie heute haben. Der grosse Unterschied, glaube ich, zu heute, findet der Rudi, ist, sie sind da nicht ein Risiko eingegangen. Sie haben mal versucht, sie haben mal einen Holzladen vorausgestellt, haben ein bisschen angefangen, ein Holzofenbrot anbieten. Also sie sind Schritt für Schritt gegangen und sie haben nicht einfach den Rest der Produktion, vor allem Herdöpfel und Mais, was sie hatten, was sie einem Grossverteiler abgegeben haben das nicht einfach auf Null runtergefahren. Also es war wirklich so ein Versuch gewesen, ob es funktionieren könnte. Und aus seiner Sicht ist das, was der Tobias und Christine heute machen, halt etwas Extremes.
Also ein bisschen mutiger fast, oder?
Genau.
In der Zwischenzeit hat sich dann die Haltung von Rudi ein bisschen verändert? Ist ein bisschen stolz geworden?
Das ist auch schwierig zu sagen. Ich glaube, auf so einem Bauernhof, wenn du als Familie, als viele Generationen, das ist ja auch so etwas, was wir bei unserer Stadt nicht kennen, was für mich auch ein sehr berührender Einblick war, die haben wirklich einen Konflikt, der Tobias und der Rudi. Also es ist ein tiefer Konflikt, aber sie leben zusammen und arbeiten zusammen. Und das zu sehen, wie das einfach irgendwie weitergeht, irgendwie muss weitergehen, ich finde nicht die richtigen Worte dafür, aber es ist irgendwie berührend auch. Ich glaube auch manchmal einengend, kann man sich vorstellen, aber es ist irgendwie auch berührend. Ob er irgendwie so, schon stolz kann empfinden kann. Ich hoffe es auch fest, dass es irgendwann kann. Ich bin nicht sicher, ob er es wirklich schon so kann sehen kann. Der Rudi versteht auch, dass die Welt anders muss funktionieren muss, dass wir eine Welt schaden, so wie wir Landwirtschaft betreiben, wie wir Autobahnen bauen und so weiter. Er versteht nur nicht, warum sein Sohn gerade irgendwie so extrem muss darauf reagieren muss. Ich habe ihm dann gesagt, dass irgendjemand muss vielleicht vorangehen. Ich finde es schön, dass jemand vorangeht. Was aber auch noch wichtig ist zu verstehen, der Tobias und Christine, die wollen gar nicht die Welt retten. Sie wollen sich selber retten. Sie wollen nicht mehr Böses tun, indem sie Tiere töten. So sehen sie das. Und sie wollen ihre Tiere retten. Sie wollen gut zu ihren Tieren sein. Also sie machen es für sich und für ihre Tiere. Und sie haben, zudem gibt es aus ihrer Sicht keine Alternativen.
Und das ist automatisch, oder? Ein Lebewesen. Ja, wieso dürfen wir jetzt darüber entscheiden, geht jetzt in unseren Schlachthof? Mhm. Ist ja auch ein Lebewesen, das auch fühlt, das leben will. Und ist es dann richtig, wenn wir einfach, dass wir für einen Genuss quasi, das züchten oder ja, dann schlachten? Mhm. Ja, da kann man schon sagen, ja, bei uns haben sie es ja gut, oder? Ja, sie haben es ja gut gehabt bei uns, aber am Schluss ist gleich noch tot, oder?
Hast du das Gefühl, das, was sie jetzt dort machen, liebe Weil, das könnte der Anfang sein, etwas Größerem, das noch?
Ich glaube, ich sage nichts Neues, wenn ich sage, wir müssen weniger Fleisch essen. Es braucht mehr pflanzliche Landwirtschaft, also einerseits aus ökologischen Gründen, auch aus gesundheitlichen. Wir essen einfach aus gesundheitlichen Gründen zu viel Fleisch. Aus ethischen, so viele Tiere, wie wir töten, ich glaube, das kann man drehen und wenden, wie man will. Das ist echt problematisch. Von dem her, ja, vegane Landwirtschaft muss zum Thema werden. Es wäre schön wahrscheinlich, wenn es der Anfang von einer grösseren Bewegung wäre. Und mit dem meine ich jetzt nicht, dass wir alle kein Fleisch mehr essen sollen. Das ist A, nicht realistisch. B, viele finden es etwas Feines. Ich finde es auch immer noch etwas Feines. Von dem wollte ich gar nicht reden. Ein Agrarwissenschaftler, den ich mit ihm geredet habe, Urs Nickli, ein bekannter, sehr erfahrener, fast schon legendärer Agrarwissenschaftler, der hat gesagt, kein Fleisch mehr zu essen ist aus noch anderen Gründen keine Option, nämlich wenn man sich fragt, wie können wir die Welt überhaupt ernähren, die Weltbevölkerung. Aber er würde sagen, wir können um jeden Menschen, der kein Fleisch mehr isst, und um jeden Menschen, der in vegane Landwirtschaft investiert, froh sein. Und so sehe ich euch auf, können wir froh sein um Tobias und Christine Burren.
Ich hoffe einfach, dass ich das schaffe. Ich hoffe, ich schaffe das. Ja. Schauen wir.
Die entscheidende Frage zum Schluss noch, Christoph. Wo kaufst du jetzt deine Brotwürste?
Ich weiss es noch nicht, Philipp. Vielleicht führt es ja dazu, dass ich einmal weniger eine kaufe.
Ein guter Christoph, danke für die Geschichte.
Danke, Philipp.
Das war sie. Unsere aktuelle Folge über den Bauernhof in Liebewil, außerhalb von Könitz, außerhalb von Bern, ein bisschen außerhalb von allem. Die Geschichte von Christoph Gerz würde ich sehr gerne im Episodenbeschreib verlinken. Und das war sie mit dieser Woche von Apropos. Die Sendung wird moderiert von der Mirja Gabatuller und von mir, dem Philipp Loser. Produziert werden wir von Laura Bachmann und von Tobias Holzer. Wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende. Bis bald. Ciao zusammen.